Ein Mann verbringt tagelang im Zug und ist rastlos in Deutschland unterwegs. Eigentlich wäre er Priester und Lehrer für Mathematik. Aber er hat andere Pläne im Kopf. Er will nämlich Ausbildungsstätten für Missionare gründen. Der fromme Wunsch ist Wirklichkeit geworden. Und es ist daraus eines der grössten internationalen Missionswerke entstanden. Mit 3 Gemeinschaften. Nämlich Steiler, Missionare oder Gesellschaft vom göttlichen Wort, Missionsschwestern, Dienerinnen vom Heiligen Geist und Dienerinnen vom Heiligen Geist von der ewigen Anbetung. Die 2 Ordensgründerinnen von den Missionsschwestern und von den Anbetungsschwestern, die die bewährten Bausteine für den Ordensgründer, dem Heiligen Arnold Janssen, waren, haben lange warten. Aber heute und auch in der Vergangenheit berühren sie viele Herzen. Und das dürfen wir im folgenden Bericht erfahren. Es freut mich, Andrea Marti, dass ich sie begleiten darf. Damit der Beitrag für die ganze Gemeinschaft und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein Segen wird, möchte ich zusammen beten. Guter Gott, du hast Arnold Janssen und Josef Feinademetz berufen, deinem Sohn, dem göttlichen Wort, zu folgen und die frohe Botschaft allen Völkern zu verkünden. Erfüllt von seiner Liebe und getrieben von seinem Geist, setzen sie ihr Leben ein für die Ausbreitung deines Reiches, das ein Reich des Friedens und der Liebe ist. Ihr Beispiel hat vielen Generationen von Missionaren in allen Teilen der Welt Kraft gegeben. Entzünde auch unser Herz mit einer glühenden Liebe für Christus, der uns zur gleichen Sendung beruft. Gestalte unsere Gemeinschaften in Ehe und Familie, in Kirche und Gesellschaft nach dem Willen deines Sohnes, der sich uns in Wort und Eucharistie schenkt, damit wir selbst zum Zeichen deiner Liebe für die Welt werden. Lehre uns, froh zu sein über die reiche Vielfalt der Völker und gib uns ein Herz, das bereit ist, alle Völker unserer einen Welt zu umfangen. Wandle unsere eine Welt um und gib ihr ein Herz, das aus dem Geist Christi die Fülle des Lebens schöpft. Amen. Mit dem Herz vom Geist Christi bin ich zu den Missionsschwestern nach Thal gefahren und durfte die Leiterin der Gemeinschaft, die von Solothurn kommt, die Schwester Nicola, treffen. Schwester Nicola wird uns etwas erzählen über die Gründungsgeschichte von diesen wunderbar wirkenden Steiler Missionarinnen.
Ja, also unser Gründer ist der Arnold Janssen, Pater Arnold Janssen. Das war ein Diözesanpriester in Deutschland. 1875 hat er die Steiler Missionar gegründet, also der männliche Zweig. Er hat immer mehr erkannt, dass es für die Missionsarbeit auch Frauen braucht. Die Missionare haben natürlich geschrieben von Übersee, ja, es seien hier halt Familie und es seien Frauen und es seien Kinder und es wäre halt gut, wenn man hier Schwestern hat. Und so ist das mit den Schwestern immer im Kopf umeinander und im Herz, muss man sagen. Er hat auch schon junge Frauen gehabt, die haben wollen, Missionsschwester werden. Auch dort hat er wieder jahrelang mit sich mit diesem Gedanken gedreht und hat überlegt und hat erwogen und hat mit diesen Frauen auch geredet. Und die haben einfach so Küchendienst gemacht und Strümpfe gestopft und haben gemacht, dass das Missionshaus so ein bisschen funktioniert und so. Das hat sich natürlich immer ausgedehnt und es ist immer grösser geworden. Und 1889 hat er dann endlich am 8. Dezember unsere Gemeinschaft gegründet. Wir werden nächstes Jahr 125 Jahre alt. Das waren dann etwa schon 8 Frauen, die dann das Noviziat angefangen haben, die die Spiritualität geteilt haben von Arnold Janssen. Sie haben sehr viel gebetet, sie haben viele Andachten gebetet, so wie es dann üblich war. Und Anbetung, natürlich auch Eucharistiefeier, das ist klar. Und das haben die Schwestern einfach so mit übernommen. Schon bald sind die ersten Schwestern nach Argentinien ausgesendet worden. Schon bald sind auch andere Niederlassungen in Togo, in Neuguinea entstanden. Meistens ja dort, wo die Patres schon gearbeitet haben. Also dort, sie haben einfach gewusst, jetzt gibt es Schwestern, dann haben sie gebeten um Schwestern und dann hat er unseren Stifter Schwestern geschickt. Unser Stifter und auch unsere Mütter, Mutter Maria, Mutter Josef, waren selber nie in einem überseeischen Land gewesen. Das ist noch ganz bezeichnend. Unser Stifter hat jahrelang ein Land kennengelernt über Bücher und Karten und Informationen, bis er seine Missionar ausgesendet hat in ein neues Land. Aber er selber, er war nie in Übersee gewesen. So wenig wie unsere Mütter, die waren nicht einmal außerhalb von Deutschland gewesen. Es ist einfach so die Gründergeneration, die das Fundament gelegt hat für die zwei Kongregationen. Es haben sich auch schon bald Schweizerinnen ihm angeschlossen und so ist die Kongregation gewachsen. In die Schweiz sind wir gekommen 1942 und zwar wegen dem Weltkrieg. Wir hatten ein paar Schweizerinnen in Steyl, in Holland, im Mutterhaus. Die sind ausgewiesen worden und die mussten also in die Schweiz zurückkommen. Und dann sind sie hierher gekommen, nach Thal. Zuerst, das ist schon gerade über der Grenze. Und da waren natürlich auch schon die Steyler Patres. Die waren ja hier in Marienburg ihre grosse Niederlassung seit 1929. Sie konnten hier wohnen können. Und haben sich dann schon bald niedergelassen in Quarten. Sie konnten dort ein Haus erwerben, durch Vermittlung von Priestern, die die Schwestern gekannt haben. Und dann waren wir eine ganze Zeit lang in diesem Quarten und hatten dort das Haus, so ein Bildungshaus. Und 1949 sind wir von Quarten auf Schennis gezogen. Es sind dort auch noch die Schönstadtschwestern eingezogen in diesem Quarten. Und dann hat es eine ungute Situation gegeben. Die hatten ungefähr die gleichen Tätigkeiten wie wir. Schulentlassungskurs oder Bäuerinnen-Treffen, so Einkehrtage für Frauen, für Bäuerinnen. 1949 ist uns das Kreuzstift in Schennis angeboten worden. Das war ein Alters- und Pflegeheim, vorwiegend für betagte Männer und Priester, und dann haben wir das Haus erwerben und sind nachher bis vor 5 Jahren, also bis 2008, sind unsere Schwestern, haben wir das Kreuzstift übernommen in Trägerschaft. Man hat das ausgebaut, erweitert, sodass es bis jetzt zu unserem Wegzug ein Alters- und Pflegeheim war mit ca. 65 Pflegeplätzen. 1998 haben wir die Trägerschaft abgegeben, weil wir es einfach auch altershalber nicht mehr machen konnten. Die Schwestern sind alt geworden, Nachwuchs haben wir kennen. Und dann haben wir das übergeben. Die Schwestern sind aber noch 10 Jahre im Kreuzstift geblieben. 1998 konnten wir eine zweite Niederlassung gründen in Kreuzlingen. Das war eigentlich immer so unser Traum, dass wir noch eine zweite Niederlassung könnte anfangen in der Schweiz. Und das ist dann in Kreuzlingen, hat man das können machen. Mit 3 Schwestern haben wir in Kreuzlingen eine kleine Niederlassung angefangen. Und die hat genau 11 Jahre hat die gedauert. Bis auch dort, einfach altershalber, musste die Kommunität geschlossen werden. Wir sind eine sogenannte kontemplative, aktive Gemeinschaft. Das heisst, wir haben soziale Tätigkeiten. Das geht, so wenn ich jetzt so weltweit sehe, von Schulbetrieb, schon von Kindergarten, Kinderhort, sind die Schwestern tätig, bis in die Universitäten, das ganze soziale Gefüge, Krankenschwestern, Hebammen, Also das tut sie drüber weltweit tätig. Beruf. Einfach in allen fraulichen Berufen, so muss man sagen. Heute natürlich sehr viel in der Pastoral. Sozialarbeit, Leben mit den Armen. Also das sind heute einfach so die Tätigkeiten. Kontemplativ, wir nehmen Teil am Stundengebet von der Kirche mit der Andacht. Und natürlich das, was uns der Stifter von allem Anfang an mitgegeben hat. Unser richtiger Name ist Dienerinnen des Heiligen Geistes. Er hat uns vor allem die Heilige Geistverehrung aufgetragen. Unser Stifter hat sehr die Dreifaltigkeit verehrt. Der männliche Zweig heisst Gesellschaft des göttlichen Wortes. Bis dann war er wieder 14 Jahre auch in seiner spirituellen Entwicklung weiter gewesen. Uns hat er den Namen gegeben, Dienerinnen des Heiligen Geistes. Das ist also unser Auftrag, dass wir den Heiligen Geist verehren, für seine Verbreitung eintreten. Unsere Stifter und auch unsere Mütter haben sehr fleissig und gern Anbetung praktiziert. Ja, die Anbetung, das war ja dann sowieso sehr in gsi. Und dem Stifter hat eigentlich immer so vorgeschwebt, eine dritte Gemeinschaft, die sich wirklich ganz dem Gebet widmet. Und aus diesem Grund hat er 1896 noch eine dritte Gemeinschaft gegründet, die Dienerinnen des Heiligen Geistes von der ewigen Anbetung. Die haben, wie es der Name sagt, die ewige Anbetung pflegt, auch noch heute, bis heute, oder sie haben Tag und Nacht Anbetung. Ja, und auch dieser Zweig hat sich ausbreitet, natürlich nicht in dem Mass wie unsere Gemeinschaft. Wir haben heute, glaube ich, etwa 58 Provinzen. Wir sind so organisiert, dass wir in Rom eine Generalleitung haben von 7 Schwestern. Generalobrin mit 6 Mitschwestern. Das ist eigentlich so das Zentrum über die ganze Gemeinschaft. Da sind wir eingeteilt, so regional in Provinzen. Und jedes Haus untersteht einer Provinz. Und jede Schwester ist einem Haus, einer Kommunität zugeschrieben. So ist die Struktur. Ja, wir sind heute weltweit in allen Kontinenten vertreten. Heute haben wir natürlich auch Freundeskreise, Laien, die unsere Spiritualität mittragen, die unsere Apostolate ein bisschen mittragen, die aber Familie haben und Laien. So haben wir die missionarische Heilige Geistgemeinschaft. Wir haben das Projekt Missionarin auf Zeit, dass junge Frauen nach einer Vorbereitung in eine andere Kultur, das kann auch in Europa eine andere Kultur sein, gehen und dort Missionserfahrung sammeln, dass sie es nachher hier in der Pfarrei wieder weitergeben können. Das ist also eigentlich auch schon eine richtig grosse Bewegung. Es werden also jedes Jahr von Deutschland, Schweiz und Österreich ca. so 30 bis 40 junge Männer, Frauen ausgesendet als Missionarin auf Zeit, die mindestens ein Jahr, manchmal 2 Jahre in einem Land mit unseren Schwestern arbeiten und einfach dort die andere Kultur erleben, anderes Land erleben und dann nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommen und ihre Erfahrungen können weitergeben. Ja, wir leben alle in Gemeinschaften. Also normalerweise sieht ihr das durch Ausbildung oder durch eine bestimmte Arbeit. Zeitenweise vielleicht eine Schwester außerhalb einer Gemeinschaft, aber sie ist immer einer Gemeinschaft zugeschrieben. Steiler Missionarinnen, eben weil die Gründung in Steil war. Unser Stifter ist uns natürlich sehr präsent. Wir feiern seinen Namen, seinen Geburtstag, wir feiern seinen Namenstag. Wir haben natürlich teilgenommen natürlich an seiner Selig-, Heiligsprechung und natürlich auch sein Erbe. Also er hat sehr viele Briefe geschrieben. Wir wissen also viel über sein Leben. Spezielle Gebete, also was wir natürlich so in unseren Gemeinschaften ist, dass wenig Kreator jeden Tag. Komm Heiliger Geist, komm Schöpfergeist. Jetzt hier nehmen wir Teil oben an der Laudes mit den Patres von oben. Aber so in unseren gemeinschaftlichen Gebeten sind die Heilige Geistgebete sehr präsent. Hauptschwerpunkte sind heute zunehmend auch Neuevangelisierung und der ganze Kreis um GFS, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Das ist für uns sehr wichtig geworden. Der ist auch natürlich intern immer die Communio, das Gemeinschaftsleben, dass wir also das Leben so miteinander teilen. Das war ja früher nicht so gewesen. Früher hat man einfach so ihr Gebetsleben gehabt und es war mehr so einscheinig gewesen, während heute das Gemeinschaftsleben sehr ja, betont wird und auch Austausch, Lebensgemeinschaft. Wir sind also nicht um eine Arbeitsgemeinschaft oder eine Hausgemeinschaft, sondern wir sind vor allem auch eine Gebetsgemeinschaft und eine Gemeinschaft, die miteinander das Leben auch teilen. Ausblick. Wir haben nächstes Jahr wieder Generalkapitel, das 14. Das ist auch 6 Jahre, da wird die Generalleitung wieder gewählt. Da wird wieder evaluiert, was ist in den letzten 6 Jahren gelaufen. Das sind auch 6 Jahre, das Generalkapitel. In Europa sind wir eine sehr überalterte Gemeinschaft, wie alle anderen auch, wie auch Gesellschaft. Das ist wir sind ein Bild von der Gesellschaft. Wir haben sehr viele alte Schwestern, betagte Schwestern. Unsere Provinz, die deutsche Provinz, zu der wir gehören, hat über 300 Schwestern, verteilt glaube ich, 16 oder 17 Kommunitäten. Sehr viele alte, betagte Schwestern. Gut, wir haben das Glück, dass wir eigentlich noch fast jedes Jahr einst einen Profess haben. Jetzt auch wieder nächstes Jahr. Dieses Jahr hat eine junge Frau ihre Gelübde gemacht, ihre erste. Und nächstes Jahr ist auch wieder eine, so Gott will. Es hat nie ganz abgebrochen, aber es ist Gott natürlich in der Zukunft. Es werden viele Niederlassungen zugemacht werden, weil einfach junge Kräfte, junge Schwestern fehlen. Dafür gibt es wieder, eben auch wieder Neues. Morgen in einer Woche wird in Ulm eine Kommunität eröffnet, die zuerst von unseren Schwestern sind und zwei Reutemer Schwestern, dass wir mit anderen Kongregationen zusammenarbeiten. In der Mission, also in Übersee, ich sage eigentlich nicht mehr gerne Mission, weil Deutschland, Schweiz ist genauso ein Missionsland wie Afrika und Indonesien, also vielleicht noch mehr. Also in überseeischen Provinzen, zum Beispiel Indonesien, Indien, Philippinen, Südamerika, auch Afrika, haben wir sehr grosse Noviziate, also sehr viele junge Schwestern. Die werden dann auch wieder ausgesendet. Wir sind ja eben Missionarinnen. Und überall, wo wir sind, sind wir Missionarinnen, ob wir jetzt in der Schweiz sind oder ob wir in der Wäscherei arbeiten oder ob wir am Schreibtisch arbeiten. Alles, was wir tun, ist Missionsarbeit. Mit diesen jungen Frauen können wieder Niederlassungen und eröffnet werden. In Übersee, die letzte Gemeinschaft, die gegründet worden ist, das ist in Ecuador. Da hat also wieder eine junge Gemeinschaft angefangen. Da habe ich eben schon gesagt, dass wir nächstes Jahr 125 Jahre alt werden. Das gibt ein Jubiläumsjahr. Das fängt jetzt schon am 8. Dezember an, weil das ist unser Gründungstag. Und dauert ein ganzes Jahr, einen gemeinsamen Gottesdienst. Wir machen es hier sehr einfach. Erst im letzten Jahr war 100 Jahre Deutschland gewesen, also, und 70 Jahre in der Schweiz. Also jetzt wollen wir nicht schon wieder 42 und 12, haben wir das ziemlich gross gefeiert. Wir werden also nicht grossartige Festivitäten machen. In Steyl gibt es natürlich am 8. Dezember eine grosse Feier, einen grossen Gottesdienst. Da sind also verschiedene Sachen geplant. Treffen mit Angehörigen, mit Mitarbeitern, mit der Gemeinde vor allem, mit ehemaligen Matzlerinnen. Natürlich auch mit Schwestern, wir sind natürlich alle auch eingeladen. Und in den grösseren Häusern, eben Wimben und Laubheim, sind entsprechend so ein bisschen kleinere Tage, Festtage, werden eingeplant. Ich habe in Zürich, wo ich gearbeitet habe, eine junge Frau lehren kennen. Die ist jetzt auch hier in der Kommunität. Und die hat mir gesagt, wir waren dann in der Marianischen Kongregation sehr aktiv gewesen. Sie hat mir gesagt, sie trete ein bei der Steyler Missionsschwester. Hat sie mich einmal mitgenommen auf Schennis. Und dort habe ich eigentlich so ein bisschen Feuer gefangen, ja, muss ich sagen. Und ja, Das war so mein Weg. Also ich komme nicht aus einer typisch katholischen Familie, gar nicht. Ich habe also keine Tanten oder Onkel, die im Kloster wären oder so, gar nicht. Aber es war gleich eine Berufung. Also ich muss sagen, über die Marianische Kongregation. Das war so der Nährboden. Ja. Ja, ich habe natürlich nachher noch lange gebraucht, bis ich das verwirklichen konnte in einer Berufung. Zuerst ist ja das, es trifft etwas in einem, so eine, es ist ja so eine Summe, die in einem gesagt wird. Und das wächst immer ein bisschen mehr. Man tut das auch pflegen, eben vor allem durch Kongregation und vor allem auch durchs Mitleben in der Pfarrei. Ja, und dann kommt dann mal die Zeit, wo das ein bisschen stärker wird, wo man sich überlegt und erwägt und beruflich auch schaut, wie kann ich das mit dem Beruf vereinbaren oder was muss ich zurückstecken, was muss ich aufgeben, was muss ich anfangen, was muss ich neu machen, bis einfach der Zeitpunkt kommt, wo man in einer Gemeinschaft, und für mich ist klar, ich habe nie in eine andere Gemeinschaft wollen, weder eben zu den Steiler. Also die Berufungsgeschichten sind ja sehr vielfältig, oder die gehen von Kloster zu Kloster und schauen so die Spiritualität, die Gemeinschaften an, was die Einzelnen für Gemeinschaften, ist es eine missionarische Gemeinschaft oder ist es eine diözesane Gemeinschaft oder ist es eine franziskanische Gemeinschaft oder das sind wir jetzt natürlich eben gar nicht. Also für mich ist das klar, ich musste auswählen, ich wusste, wenn ich ins Kloster gehe, gehe ich zu den Steiler. Ich trage jetzt noch Tracht, wir haben einen Schleier, eine dunkelblaue Tracht, das ist so ein Werkstückskleid. Heute, unsere jungen Schwestern gehen sie viel, die haben also keine Tracht mehr, weil sie einfach vielleicht auch im Beruf arbeiten. Es ist einfach ein bisschen so ein Trend von der Zeit. Oder? Aber wir haben alle das Kreuz, wir haben alle bei der ewigen Professor mit dem Ring über, das sind noch unsere Symbole. Dort kann man auch eine Schwester erkennen. Ja. Und wir sollen sie natürlich vor allem am Leben erkennen und nicht am Schleier und so, das ist wichtig. Oder im Zug wird natürlich häufig jemand angesprochen, was sie sind für eine Schwester, sind sie von dort oder sind sie von dort. Dann kann ich sagen, ja, woher ich bin. Also Patres sind natürlich unsere Mitbrüder. Wir haben den gleichen Stifter. Wir jetzt hier haben natürlich eine sehr enge zusammen. Ein Zusammenarbeiten, Zusammenbeten mit unseren Mitbrüdern, das ist natürlich eher selten. Zum Beispiel in Steil gibt es eine Gemeinschaft, die bei den Steiler Patres lebt und so und auch mit ihnen arbeitet. Also das Verhältnis ist heute sehr positiv, also sehr gut, muss man sagen. Das sind unsere Mitbrüder. Zu ihnen verbindet uns natürlich der Stifter und das Leben. Sie helfen uns auch viel, wir helfen ihnen. Das ist auch schon auf Generalatsebene ist das sehr gut. Jetzt, die treffen sich, glaube ich, monatlich einmal zum Austausch und so. Haben jetzt das Jahr gemeinsam Exerzitien gemacht, die beiden Generalleitungen. Und natürlich auch in Übersee ist die Zusammenarbeit eigentlich noch intensiver. Meistens füllen wir neue Niederlassungen an, dort wo Patres schon sind. Wir kommen ja keine Missionsgebiete übertragen über von der Kirche. Die kommen nur eine männliche Kongregation. Und es gibt noch eine Steiler Bank, ja, das ist in St. Augustin. Das ist eine Bank, eine normale Bank, wie andere Bank auch. Sie sind natürlich eine Bank, die schaut auf ethische Geldanlagen. Es wird einfach auch durch die Steiler Bank wird einfach auch Mission unterstützt, also die Steiler Ortsgemeinschaften werden unterstützt durch die Bank. Natürlich sind das heute Fachleute, das sind überhaupt keine Patres mehr, aber es ist noch unter ihrer Regie.
Der Pater Manfred Krause ist Steiler Missionar in Holland, am Ursprungsort vom Ordensgründer, dem heiligen Arnold Jansen. Er wird mit uns einige Eindrücke über die Steiler preisgeben.
Heute zählt das Steiler Missionswerk mit fast 10.000 Steiler Missionaren, Missions- und Anbetungsschwestern in über 70 Ländern der Erde zu einem der weltweit größten Missionswerke der Kirche. Arnold Jansen wurde 1837 als erstes Kind von 9 Geschwistern in Gochamm, Niederrhein, geboren. Sein spirituelles Fundament legten zunächst seine Eltern. Sein Vater Gerhard Jansen hatte eine kleine Landwirtschaft mit größtenteils gepachtetem Land. Sein Sohn Wilhelm, er trat als junger Mann in den Kapuzinerorden ein und stand seinem Bruder Arnold später bei der Gründung des Missionshauses in Steil helfend zur Seite. Sein Sohn Wilhelm berichtet, unser Vater drängte sehr auf das Beten. Bei jeder gemeinschaftlichen Arbeit sagte er zu Beginn, alles mit Gott. Und wenn wir abends vom Feld nach Hause gingen, sagte er, jetzt wollen wir schweigen und beten und Gott danken für den Segen des Tages. Dieses Leben im und aus dem Glauben hat den jungen Arnold Jansen tief geprägt. Und so fiel er seinem Kaplan als frommer und zuverlässiger Junge auf. Und als dann im Jahre 1848 das Städtchen Goch eine sogenannte Rektoratsschule erhielt, dort konnte man Latein lernen, schlug der Geistliche den Eltern vor, dem kleinen Arnold den Weg zu eröffnen für die höheren Studien. Diese gaben schließlich seinem Drängen nach, mit etwas Stolz, aber auch mit etwas Widerstreben, denn mit so einem Studium waren Kosten verbunden und das Geld war knapp. Anderthalb Jahre später wurde Arnold Jansen dann vorgeschlagen, um ins 3 Kilometer entfernte ehemalige Augustiner Chorherrenkloster Garstung zu gehen. Dort war ein Gymnasium eröffnet worden. Arnold Jansen bestand die Aufnahmeprüfung und verbrachte dort die Jahre bis zu seinem Schulabschluss. Zur Abiturprüfung ging es 1855 nach Münster. Und da die Mathematik sein Lieblingsfach geworden war, studierte er nach dem Abitur zunächst in Münster und Bonn Mathematik und Naturwissenschaften. Und nach Beendigung dieser Studien trat er ins Priesterseminar von Münster ein und begann Theologie zu studieren. Er wollte Priester und Lehrer werden. Nach seiner Priesterweihe im Jahre 1861 im Dom zu Münster wurde er Lehrer in Bocholt. Hier wirkte er 12 Jahre lang. Man nannte ihn dort den kleinen Herrn, denn Arnold Jansen war kaum 1,65 Meter groß, dazu schlank und schwach gebaut. Bei der Untersuchung für den einjährigen Militärdienst fiel er durch. Er sei zu schwach. Das Jahr 1865 leitete eine Wende in seinem Leben ein. Arnold Jansen lernte das sogenannte Gebetsapostolat kennen. Eine spirituelle Bewegung, die sich von den Jesuiten in Frankreich gegründet, seit 1861 auch im übrigen Europa ausbreitete. Am 1. April 1866 trat der damals 69-jährige Arnold Jansen dieser Gebetsbewegung bei. Nach einem Jahr nahm er die Einladung an, Diözesandirektor des Gebetsapostolats in seiner Diözese Münster zu werden. Es gab damals im deutschsprachigen Raum kein Missionsseminar, keine Ausbildungsstätte für Missionare wie in anderen europäischen Ländern. So fasste Arnold Jansen im Jahre 1873 den Entschluss, seinen Lehrerberuf an den Nagel zu hängen und sich ganz für das Gebetsapostolat und dessen Anliegen einzusetzen. Viele seiner Amts- und Lehrerkollegen kritisierten diesen seinen Schritt. Sie hielten Arnold Jansen für unklug. Er aber gab seine sichere Lehreranstellung auf, setzte alles auf eine Karte, um sich für Gott und die Ausbreitung seines Reiches einzusetzen. Nach 12-jähriger Diensttätigkeit als Lehrer verließ er im Jahre 1873 Bocholt und wurde Hausgeistlicher bei den Ursulinen in Kempen. In seiner kleinen Privatbibliothek fand ich ein Buch über die Presse, worin zu lesen ist, die Presse ist eine gewaltige Macht. So legte er im August 1873 der Bonifatius-Druckerei in Paderborn den Plan vor, eine Monatszeitschrift herauszugeben, in welcher sowohl der inneren Mission wie auch der äußeren Mission, man sprach damals von Heidenmission, breiten Raum gegeben werden sollte. Kirchliche Institutionen wie zum Beispiel Klöster, Priesterseminare wurden geschlossen und dennoch ging Arnold Jansen mutig ans Werk. Im Mai 1874 kam es im Hinblick auf die Gründung eines Missionshauses zu einer wichtigen Begegnung in Neuwerk bei Mönchengladbach. Dort weilte bei Dr. Ludwig von Essen, Der war Pfarrer von Neuwerk und ein großer Freund der Missionsidee. Dort weilte der apostolische Präfekt von Hongkong, der Italiener Giovanni Raimondi. Arnold Janssen schreibt: Ich besuchte diesen, um mich bei ihm über Missionen und so weiter etwas mehr zu erkundigen. Durch den kleinen Herz-Jesu-Boten wollte ich das Interesse für die Missionen wecken und fördern. Ich drückte mein Bedauern aus, dass Deutschland kein eigenes Missionshaus zur Heranbildung von Missionaren besitzt, während Frankreich, Italien, Belgien, selbst England solche hätten, wodurch das katholische Leben so wenig floriere, während es in Deutschland so rege sei. Selbst könne ich wohl nicht mehr in die Mission gehen, schreibt er, ich sei schon zu alt. Arnold Janssen war damals 37. So machte er sich auf die Suche nach Leuten, die mit ihm eine Gründung unternehmen könnten. Doch stieß sein Plan gerade wegen der Wirren des Kulturkampfes in weiten Kreisen auf Unverständnis. Und, wie anfangs gesagt, auf Unverständnis stieß es auch bei Bischof Melchers von Köln, der ihm sagte, wir leben in einer Zeit, wo alles wankt und unterzugehen scheint und da kommen Sie und wollen etwas Neues anfangen. Und Arnold Janssen antwortet ihm, ja, wir leben in einer Zeit, wo vieles zugrunde geht und anderes dafür neu entstehen muss. Der damalige Bischof des hiesigen Bistums Roermond sagte nach einem Besuch Arnold Janssens bei ihm zu einem seiner Priester, da ist ein Herr Janssen, Rektor der Ursulinen in Kempen bei mir gewesen. Er will ein Missionshaus gründen in meiner Diözese. Denken Sie sich, und er hat nichts. Entweder ist er ein Heiliger oder ein Narr. Wenige Monate später machte sich Arnold Janssen auf, um bei Bischöfen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden Empfehlungsschreiben für die Gründung eines Missionshauses zu erwirken. Und er erhielt insgesamt 32 Empfehlungsschreiben. Hier in Steil, unmittelbar am Ufer der Maas, fand er ein ausgedientes Wirtshaus. Das erwarb er mit erhaltenen Spendengeldern und gründete dann am 8. September 1875 das erste deutsche Missionsseminar auf niederländischem Boden. Der Weg, den Arnold Janssen einschlug, gefiel nicht allen. Er war nicht nur sehr streng, aszetisch, anspruchsvoll, es war auch die Ausrichtung des Hauses, die Arnold Janssen möglichst breit halten wollte, die den anderen missfiel. So wollte Arnold Janssen den Zweck und das Ziel der Gründung nicht allein auf die sogenannte Heidenmission beschränken. Er dachte auch an Missionsschulen in Europa, an die Pflege der Wissenschaften. Arnold Janssen hatte sich im Vorfeld der Gründung seines Missionshauses erhofft, von den vielen Geistlichen doch einen Teil für sein Seminar und für die Mission gewinnen zu können. Dem war nicht so. Er gründete hier in Steil eine sogenannte Lateinschule. Andere Schulen entstanden in Deutschland und Österreich und anderswo, sodass der Ordensgründer jährlich immer mehr Missionare ausbilden und in die Welt senden konnte. Bereits im März 1879 reisten die ersten beiden Steiler Missionare nach China aus, Johann Baptist Anser, der spätere erste Steiler Missionsbischof, und Josef Renademetz aus Südtirol. Aus dem Neuen, das entstand, erwuchs mehr und mehr Segen. Ähnlich ging es mit der Gründung einer eigenen Druckerei. Bereits Ende Februar, als Arnold Janssen noch in Kempen war, nach einigen Unstimmigkeiten mit der Druckerei, die ihm den kleinen Herz-Jesu-Boten druckte, erhielt er die Empfehlung, sich bis Ende des Jahres doch nach einem anderen Verleger umzusehen. Mit der Mainnummer informierte er seine Leserinnen und Leser darüber und stellte seine Idee vor, eine eigene Missionsdruckerei zu gründen. Obwohl es im gerade gegründeten Missionshaus an vielem Notwendigen fehlte, entschied er sich noch im gleichen Jahr in Steil eine Druckerei zu gründen. Er wusste, wie bereits erwähnt, um die Macht der Presse und wollte sie für das Missionswerk der Kirche einsetzen. Bereits Ende Dezember 1875 konnte er mit dem Druck des kleinen Herz-Jesu-Boten im Missionshaus selbst beginnen. Die flüchtige Rede vergeht, so sagt er, das gedruckte Wort bleibt. Schon bald wurde auch in Niederländisch publiziert, dann in Englisch, Spanisch und in vielen anderen Sprachen. Im Todesjahr von Arnold Janssen im Jahre 1909 zählte die Auflage des kleinen Herz-Jesu-Boten über 70.000 Exemplare. Bis heute sind die Steiler weltweit für ihre Printmedien bekannt. In der ordenseigenen spanischen Druckerei zum Beispiel wurden zig Millionen Bibeln, vor allen Dingen für Südamerika, aber auch für Afrika und die ganze Welt gedruckt. Etwas anderes Neues begann Arnold Janssen auf Bitte des Kölner Erzbischofs Melchers. Arnold Janssen begann in Steyl eine Exerzitienbewegung. Und im Dezember 1878 eröffnete er mit zwei Kandidaten das erste Brüdernoviziat. Und bald begann Arnold Janssen mit der Gründung von Missionsschwestern. Mit den Schwestern in Steyl war wieder etwas Neues entstanden. Doch Arnold Janssen ging noch einen Schritt weiter. So plante er eine weitere, dritte Gründung, eine Gründung von Schwestern, deren erstes Apostolat das Gebetsapostolat sein sollte. Im Jahre 1891 wurde der grundsätzliche Entschluss gefasst, eine Gruppe von Missionsschwestern unter dem Namen Klausurschwestern für das ewige Gebet freizustellen. Und am 8. Dezember 1896 kleidete Arnold Janssen die ersten sechs Klausurschwestern ein. Und so entstand eine dritte Steyler Gemeinschaft, die der Anbetungsschwestern im Volksmund wegen ihres rosanen Ordenskleides auch bekannt als die Rosa-Schwestern. Und während er fast bis zum Ende seines Lebens die Zeit für die Gründung eines Missionshauses in den USA noch nicht gekommen sah, weil ihm die nötigen Kräfte dazu fehlten, zeigte er dennoch für die Arbeit unter den Afroamerikanern sehr früh seine Sympathie. Und so bereitete er die Wege, dass am Mississippi bald 5 Zentren errichtet wurden unter der farbigen Bevölkerung. Und nach seinem Tod, nach dem Ersten Weltkrieg, errichteten die Steyler dann in Bay St. Louis ein Priesterseminar für Afroamerikaner.
In Steyl sind 22 Anbetungsschwestern. Sie versammeln sich 7-mal pro Tag zum Gebet. Das ganze Leben soll im Gespräch mit Gott sein. Und das Beten wird immer mehr ein Beten vom Herzen und ein Stillwerden vor Gott. Tag und Nacht knüllt eine Schwester vor den Monstranz. Nie soll der Faden vom Gebet abreissen. Aber auch wenn die Alltagsarbeiten gemacht werden, wird geschwiegen und gebetet. Das Gebet der Schwestern soll andere Leute stützen. Und sie unterstützt im Gebet viele Leute, die sich an die Schwestern wenden tun. Und das ist auch ihre Aufgabe.
Wir nennen uns Dienerin des Heiligen Geistes von der ewigen Anbetung. Ne? Das heißt einmal jetzt äußerlich, dass wir tatsächlich halt eben die ewige Anbetung in der Kapelle durchziehen. Dass also immer eine Schwester kniet und betet Tag und Nacht. Es heißt für mich aber auch, dass ich in dieser Haltung der Anbetung bleibe, egal was ich tue. Und dass durch dieses Einüben halt eben ja auch ein unterschwelliges Gebet immer da ist. Egal, auch wenn ich jetzt schlafe oder nichts oder gar nicht so daran denke, ne? Aber dass irgendwie Gott für mich immer gegenwärtig ist, wie ja, für eine Ehefrau, wenn es eine gute Ehe ist, ne? Der Mann immer gegenwärtig ist, auch wenn sie jetzt mit Kartoffelschälen beschäftigt ist oder ihren Kleinen wickeln muss und überhaupt nicht an den Mann denken kann. Ne? Aber er ist da. Und genauso ist halt eben, ich glaube, eben Gott für mich da, wenn ich halt eben darauf eingeübt bin. Ne? Und dass ich dann halt eben sagen kann, ich bete auch irgendwo, wenn ich nicht bete.
Im Anfang ist das Schweigen eine Disziplin. Das heißt, da kann gesprochen werden, da nicht zu dieser Zeit so und so. Aber das Schweigen muss verinnerlicht werden als einen Wert. Und wer diesen Wert erkannt und erfasst hat, der möchte ihn nicht mehr lassen. Die Grundhaltung ist Schweigen während des Tages, was von der Arbeit besprochen werden muss, damit alles seinen Gang geht. Das wird miteinander besprochen. Es ist auch ein freundliches Wort erlaubt untereinander während des Tages, aber kein ausführliches Gespräch oder sich etwas gegenseitig erzählen. Dafür ist die gemeinsame Erholung oder die Stunde der Freizeit oder an Sonntagen, wenn mehr Zeit zum Sprechen gegeben ist. Es ist eine Balance, ja, zwischen Schweigen und Sprechen. Wir müssen auf den Herrn schauen, auf Jesus. Er hat sich für die Menschheit hingegeben, er hat sich für die Menschheit geopfert und in sein Sein sollen und wollen wir eintreten. Und das bedeutet Opfer, sich selbst absterben und das tun, was der Herr getan hat, was der Herr von jeder Einzelnen von uns will. Arnold Janssen war ein Mann des Gebetes. Er betete selbst sehr viel und eiferte andere an zum Gebet. Und er war tief davon überzeugt, dass die Fruchtbarkeit der Missionsarbeit vom Gebet abhängt.
Die Gebete der Dienerinnen vom Heiligen Geist, von der ewigen Anbetung, sind erhört worden. Und daraus ist das wunderbare Programm Missionar auf Zeit, wo uns die Schwester Nicola bereits ein Porträt gemacht hat, entstanden. Es war die Idee von Jugendlichen. Sie haben gemeint, überall anders kann man Kloster auf Zeit machen. Aber bei den Steiler sei das nicht möglich, weil es gibt nicht richtige Klöster, sondern nur Missionsstationen. Könnte man dann dort auch für eine bestimmte Zeit mitmachen? Und schon ist der Begriff eben entstanden, Missionar auf Zeit. In diesem Programm hat auch die 20-jährige Simone von Deutschland mitgemacht. Sie war ein Jahr in Sansibar und hat Deutsch, Englisch und Mathematik unterrichtet. Kaum hat sie ihr Abitur abgeschlossen, ist sie selber vor einer Klasse gestanden und hat im Ausbildungszentrum für Handwerker und Hotelleute, Gleichaltrige, unterrichtet.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht es euch?
Gut, danke.
Super, danke. Mein Name ist Simone. Ich komme aus Deutschland. Zurzeit wohne ich in Matsui. Ich bin 20 Jahre alt.
Wie lange bleiben hier in Sansibar?
Ich bleibe ein Jahr, aber mein Jahr ist vorbei. Ich gehe in 2 Wochen nach Hause.
Ja, in den letzten 25 Jahren haben über 700 Frauen und Männer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz so einen Einsatz bei den Steiler absolviert. Mit dem Einsatz möchte man Herzen öffnen, damit man sich weltweit engagieren für Arme und für Randgruppen. Es gibt auch die Steiler Medien, die haben über 50 Jahre Erfahrung in der Medienproduktion und im Vertrieb und auch in der Technik. Der Steiler Mediengründer, der Pater Johannes, ist der Überzeugung, dass eine gute Medienarbeit viel Denkanstöße geben kann. Und in dem Sinn produzieren und vertreiben sie Medien zu unterschiedlichen Themen, zum Einsatz in den Schulen, im Unterricht, in der Katechese, in der Bildungsarbeit. Seit 2005 produziert ein Kameramann das Fernsehprogramm «Grenzenlos». Es ist ein Programm, wo man über den Steiler Missionsorden informieren, über die Arbeit, das Engagement und die Einrichtungen. Man will mit diesen Beiträgen die Menschen ermutigen, dass sie sich für eine bessere Welt engagieren. Das ist das Werk Gottes und vom lebensspendenden Heiligen Geist. Der Traum vom Ordensgründer, vom Heiligen Arnold Jansen. Und die Sehnsucht der zwei Mitgründerinnen, von der seligen Mutter Maria Stollenberg und der seligen Mutter Josefina Stehmann, sind weiterhin lebendig in den Herzen von vielen Schwestern weltweit. Und die grösste Kommunität ist nicht mehr in Deutschland. Ja, mit einem Anteil von 20% der Kommunität ist das in Indonesien. Und wie schön sagt Arnold Jansen, die Mission ist ein Weiterschreiben von der Liebesgeschichte Gottes, damit der Gottestraum bei den Menschen Wirklichkeit wird. Und das Weiterschreiben von der Liebesgeschichte erfolgt auch in diversen Zeitschriften. So gehen zum Beispiel die Missionsschwestern in Thal eine vierteljährliche Zeitschrift raus. Wenn man mehr erfahren will über die Gemeinschaft der sieben Schwestern in Thal, die zwischen 69 und 91 sind, bekommt man das unter www.steiler-missionarinnen.de, weltweit unter www.steiler.eu. Ich wünsche mir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie nach diesen Gedanken über die Steiler-Mission Kraft vom Heiligen Geist bekommen, dass Sie einen Beitrag für die Mission vom Weiterschreiben der Liebesgeschichte bekommen, damit Sie können ermuntern, Ihre Mitmenschen, dass der Gottestraum Wirklichkeit kann werden. Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen und wünsche Ihnen, dass in Ihrer Missionstätigkeit der Heilige Geist wirken darf.